So, es geht um die Freude. Und deshalb ist es gerade gut, dass wir heute die Kinderkirchkinder mit dabei haben. Die kennen sich nämlich aus in Sachen Freude. Es sind ja noch 4 Tage bis zum Heiligen Abend, also gar nicht mehr lang. Wer freut sich schon so richtig auf Heiligabend? Ja, ein paar melden sich ganz verschämt, aber sind wirklich Einzelne. Ihr freut euch auf Heiligabend, oder?
Ja.
Auf was freut euch am meisten?
Auf die Familie.
Aufs Essen.
Und ich freue mich auf Geschenke.
Ah ja, und wahrscheinlich gibt es da noch viel mehr, also auf das man sich freuen kann. Sehr schön. Ein paar, die sich gemeldet haben, freuen sich bestimmt auf ganz ähnliche Sachen, gell? Essen, Geschenke, Familie. Aber die anderen irgendwie noch nicht so richtig. Was ist los mit der Adventsfreude? Ist sie noch nicht so richtig angekommen? Findet ihr, dass die Leute hier so richtig fröhlich aussehen?
Nee.
Also ich auch nicht so richtig. Manchmal, wenn sie so lächeln, dann kommt was durch. Aber so richtig freudig, so, dass es eben übersprudelt. Was ist da los? Naja, jetzt freut euch doch mal. Ja. Ich glaube, ihr müsst mir ein bisschen helfen, mal hier ein bisschen Freude reinzubringen. Okay, wer will von euch mal anfangen, ein bisschen Freude hier in den Laden reinzubringen?
Also, wir machen heute jetzt eine Laola-Welle von links nach rechts und von Ihnen aus gesehen nach rechts nach links. Okay, alle mitmachen. Oi! Oi! Oi!
Ah, das sieht doch schon ganz gut aus. Also, nicht schlecht, das war schon mal viel besser. Aber noch ein bisschen verzwungen ist schon, würde ich sagen. Was kann man noch machen, um Freude zu bringen? Ich habe noch eine Idee, wir brauchen Musik. Musik bringt immer Freude, das klappt immer. Musik, wenn es fröhliche Musik ist, macht eigentlich freudig. Ich spiele mal ein Musik ein und dann könnt ihr mal vormachen, wie man da so ein bisschen freudig sich dazu verhält.
Und mitmachen! Okay!
Okay. Ah, so langsam, passiert ein bisschen was.
So kalt, bis der Morgen.
Ah ja.
Du mit mir Schneewalzer tanzen wir.
Ah, jetzt so langsam kommt Schwung ein bisschen in die Sache. Man merkt schon, es fällt Ihnen auch leichter, die Freude ein bisschen rauszulassen. Aber im Bierzelt ist es noch extremer eigentlich. Also es kann doch nicht so schwer sein, am 4. Advent sich zu freuen. Was könnte man denn noch probieren? Vielleicht klappt es mit einem Witz. Ein Witz ist auch immer gut, um Freude zu machen. Hat jemand von euch einen Witz auf Lager?
Ja, nein.
Also erzähl mal, Lisa.
Also, der Witz funktioniert so. Ein Jude stirbt an Herzschlag. Dann kommt er zu Gott im Himmel. Dann fragt er Gott, warum bist denn du an Herzschlag gestorben? Dann sagt der Jude, mein einzigster Sohn ist Christ geworden. Dann sagt Gott, das ist mir auch passiert. Sagt der Jude, und was hast du schon gemacht? Dann sagt Gott, ein neues Testament geschrieben.
Also ich fand ihn super, aber ja, so richtig der Mega-Brüller war es, glaube ich, noch nicht. Braucht ein bisschen. Vielleicht fällt uns noch was ein. Ah, jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, wie wir vielleicht Freude machen können. Vielleicht klappt es ja damit. Sarah, jetzt mach uns mal ein bisschen den Clown hier. Ein Clown bringt eigentlich immer Freude. Mal gucken, ob du das kannst.
Ja, klar.
Da kriegen wir auch Musik dazu vielleicht, gell? Ah, also man merkt schon, es funktioniert so langsam, es kommt Freude auf. Und wenn du uns anstrahlst, oder wenn ihr alle drei uns anstrahlt, dann wird es wirklich auch in uns freudig. Wobei beim Clown, gell, ist mehr so eine Schadenfreude, das ist ja auch eine komische Art von Freude, wenn man sich freut, dass du auf die Nase fällst, gell. Aber wir haben schon gemerkt, es kommt Freude. Ich danke euch mal, ihr habt mir ganz gut geholfen, dass wir hier ein bisschen fröhlich sind. Genau das, was ihr gemacht habt, die Menschen die Freude bringen. Genau das hat der Paulus auch versucht. Und er hat es auch nicht so ganz leicht gehabt, obwohl da nicht vierter Advent war. Aber es hat genug Grund gegeben, sich zu freuen in der Gemeinde, an die er da einen Brief geschrieben hat, nämlich nach Philippi. Das war eine Gemeinde, die hat er ganz besonders gern gehabt, ganz besonders geliebt, weil da Menschen waren, die waren fröhlich, die haben ihm Freude geschenkt. Und deshalb hat er sich, weil er sich so über sie gefreut hat, hat es ihm ein bisschen wehgetan, dass die sich gar nicht untereinander gefreut haben. Da war nämlich gerade Streit ein bisschen in der Gemeinde und da ist denen schwer gefallen, miteinander umzugehen. Und so will der Paulus jetzt denen Freude bringen. Wir haben in unserem Heftle, das ist heute das letzte Mal, dass wir da reingucken, da steht dieser Text drin. Wenn Sie es haben, dürfen Sie gern mitlesen. Oder halt hier vorne, wenn Sie es sehen, an der Leinwand. Da schreibt er nämlich an Philippi und zwar merkt man jetzt gleich, dass er sie zur Freude auffordert. Vielleicht war es in der Situation ganz besonders nötig, dass er das mal deutlich schreibt, denn er schreibt es gleich zweimal am Anfang. Und wenn man den Brief weiterliest, den ganzen Philipperbrief, dann geht es da ganz oft um das Thema Freude, nämlich insgesamt 16 Mal im ganzen Brief fordert er die Philipper zur Freude auf. Und am Schluss von diesem Brief kommt eben jetzt dieser Abschnitt, wo es gleich zweimal der Aufruf zur Freude kommt. Philipper 4, Vers 4 bis 9. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Das schreibt Paulus nach Philippi. Liebe Gemeinde, funktioniert es, was der Paulus da macht? Wenn der denn schreibt, jetzt freut euch doch. Und ich sag's euch gerne auch nochmal, freut euch, so wie wir es hier vorhin auch probiert haben. Jetzt freut euch halt. Kann man Freude befehlen? So wie wir es probiert haben. Also ich meine, wenn Sie vorher artig reagiert hätten, und manche haben ja auch artig ein Lächeln aufgesetzt, ganz ehrlich, man sieht es einem doch trotzdem an, ob das aufgesetzt ist oder ob das aus dem tiefsten Herzen kommt, diese Freude. Wenn eine Freude nicht echt ist, dann merkt man das auch nach außen. Wenn es einem immer innerlich schlecht geht, man aber nach außen lächeln muss, dann sieht es anders aus, als wenn man spontan ein herzliches Lachen von ganz tief drinnen kommt. Haben Sie vielleicht bei sich selber gerade auch gemerkt, gell? Am Anfang, wenn man so ein bisschen, ja, man möchte ja mitmachen, dann setzt man ein Lächeln auf, aber wenn es spontan kommt, ist es ganz anders. Ist es denn sinnvoll, dass der Paulus der Gemeinde befehlen will oder vorschreiben will, empfehlen will, jetzt freut euch halt, liebe Leute in Philippi. Bringt es das überhaupt? Ich glaube, echte Freude kann man nicht befehlen. Das ist ein Gefühl, das kommen muss. Und wenn man es befiehlt, dann es ist nicht die echte Freude, die dann von innen kommt. Aber auch wenn man es nicht befehlen kann, man kann vielleicht Freude wecken. Man kann vielleicht machen, dass jemand Freude findet, dass er dazu kommt, dass diese Freude auch spontan und aus dem Innersten rauskommt. Genau das wollen wir ja bewirken, wenn wir jetzt zum Beispiel nächste Woche Geschenke machen. Wenn wir Geschenke gekauft haben, gesucht haben, wenn wir die verpacken und dann auf den Moment hinfiebern, wenn es ausgepackt wird. Weil dann hoffentlich jemand, der das Geschenk auspackt, sich drüber freut. Und zwar nicht, weil er es muss, sondern weil es ihm gut tut. Das ist doch das Ziel von den Geschenken, die wir machen. Nicht nur, dass man irgendwie seine Pflicht erfüllt, sondern dass man jemand Freude schenkt, dass man Freude bereitet. Und wenn man Geschenke aussucht, dann versucht man, der Freude einen Raum zu geben, ihr eine Möglichkeit zu geben, dass sie rauskommen darf, dass echte Freude rauskommen darf. Das ist anders, als wenn man Freude befiehlt. Ich könnte jetzt auch nicht jemand befehlen, du musst aber mein Geschenk gefälligst gut finden. Selbst wenn er es tut, das ist was anderes. Das ist nicht echt, das ist nicht ernst. Das geht eher so, dass ich mir Gedanken mache, was ich denn dafür tun kann, dass er das Geschenk tatsächlich gut findet, dass er sich drüber freut, was es braucht, dass die Freude aufkommen kann, dass sie Raum bekommt. Das kann man tatsächlich machen. Man kann Umstände schaffen, dass die Freude eine Chance hat, von selbst aufzublühen. Und deshalb befiehlt Paulus auch nicht einfach nur, jetzt freut euch gefälligst. Übrigens, er sagt es ja ganz konkret an zwei Frauen, die im Streit sind. Das steht kurz davor, Evodia und Tyche, die haben Streit. Und er sagt diesen beiden Verstrittenen, hey, freut euch. Wenn man verstrittenen Leuten sagt, jetzt freut euch gefälligst, dann das funktioniert so nicht. Zumindest nicht als Befehl. Aber man kann ihnen helfen, dass sie die Freude wiederfinden. Dass die Freude eben nicht hinter allem Ärger, hinter aller Wut, hinter allem Neid oder dem Hass oder was da eben im Vordergrund steht, ganz verschwindet und völlig verstummt. Paulus erinnert die Christen in Philippi dran, dass sie doch eigentlich eine Freude haben, die nur raus können, darf. Sie haben ja ihren Glauben und das allein muss ihnen eigentlich Freude schenken, die stärker ist als Wut und Hass. Paulus will den Leuten in der Gemeinde helfen, dass sie ihre Freude wiederfinden. Mit Gefühlen ist es so eine Sache, gell? Mich hat es mit der Freude erinnert an einen Film, der dieses Jahr gelaufen ist, wo die Freude auch ganz spannend umschrieben worden ist. Da ist sie nämlich ein Gefühl, ich kann euch mal ein Bild zeigen. Jan, zeigst du euch mal das Bild? Ein Gefühl ist die Freude, die da in der Mitte ist, neben anderen Gefühlen. Wut gibt es da noch, Angst gibt es da noch, Ekel und Kummer. Das sind so ein paar von den Gefühlen, die wir so in uns haben. Und immer mal wieder übernimmt ein anderes Gefühl das Kommando. Und je nachdem, wer gerade das Kommando übernimmt, eine entsprechende Reaktion kommt dann bei der Person raus in diesem Film. Das sind die Gefühle, so, die werden da geschildert, wie sie das Leben von einem kleinen Mädchen, Riley heißt es, bestimmen. Je nachdem, welches Gefühl halt gerade am Drücker ist, am Schaltpult, welches Gefühl gerade regiert. Und ich zeige Ihnen jetzt gleich mal, wie das aussieht, wenn die Freude regiert. Die wird sich gleich vorstellen. Ich zeige euch auch gleich mal, wie das dann aussieht, wenn der Ekel oder die Wut an das Ruder kommen. Das sehen wir jetzt gleich. Und vor allem geht es dann aber darum, dass die Freude irgendwann verloren geht. Denn die Freude ist irgendwann nicht mehr da und dann ist gar nicht so leicht. Dann versuchen die anderen Gefühle, die Freude zu imitieren, aber das klappt nicht so gut. Gucken wir uns das mal ein bisschen an, einen kleinen Ausschnitt von diesem Filmchen.
Freude, das ist Kummer und das ist Wut.
Was?
Das ist Ekel und das ist Angst. Wie sind Rileys Emotionen? Ja!
So, jetzt schön aufmachen.
Irgendwas Neues.
Ist das gefährlich?
Was ist das?
Okay, höchste Alarmbereitschaft. Gefährlicher Geruch, meine Freunde. Sekunde, was ist das?
Das ist Ekel. Sie beschützt Riley hauptsächlich davor, vergiftet zu werden. Körperlich und gesellschaftlich.
Das ist weder bunt noch in Dinosaurierform. Augenblick, Leute. Das ist Brokkoli. Tja, ich habe uns gerade das Leben gerettet. Nina, keine Ursache.
Wenn du dein Abendessen nicht isst, dann gibt es keinen Nachtisch.
Was? Hat er gerade gesagt, wir kriegen keinen Nachtisch?
Das ist Wut. Ihm ist es sehr wichtig, dass es gerecht zugeht.
Du kommst mir also auf die Tour, alter Mann. Kein Nachtisch, ganz wie du willst. Wir schlucken unser Essen, aber erst schluckst du das hier.
Hey, Riley, hier kommt ein Flugzeug. Yeah.
Oh, ein Flugzeug. Wir haben ein Flugzeug, seht mal.
Flugzeug.
Und das sind Rileys Erinnerungen. Hauptsächlich glückliche, wie ihr sehen werdet.
Ich wollte vielleicht mal eine halten.
Was ist passiert? Kummer!
Sie hat was mit der Erinnerung gemacht.
Ist alles in Ordnung?
Keine Ahnung.
Mach es rückgängig, Freude.
Nein.
Die Kernerinnerungen.
Nein.
Darf ich jetzt das Schimpfwort sagen?
Was machen wir jetzt?
Oh, ich wünschte, Freude wäre hier.
Wir kriegen das wieder hin. Wir müssen einfach nur zurück zur Kommandozentrale.
Das Langzeitgedächtnis. Du könntest dich darin verlaufen.
Sei doch mal zuversichtlich.
Ich bin zuversichtlich, dass du dich darin verläufst. Das ist das Langzeitgedächtnis. Ein Gewirr aus Fluren und Regalen. Ich habe in den Handbüchern darüber gelesen.
In welchen Handbüchern? In Handbüchern. Du hast die Handbücher gelesen?
Ja.
Also kennst du den Weg in die Kommandozentrale?
Ich denke schon.
Du bist mein Navi. Und los, du übernimmst die Führung, mein Navi. Zeig mir, wohin wir müssen.
Okay, ich bin nur so traurig, um zu laufen. Gib mir einfach ein paar Stunden.
Wo lang? Links?
Rechts. Nein, doch links. Also rechts von mir aus, das ist dann fast links.
Okay.
Das ist eigentlich ganz schön.
Okay, los geht's. Vor Morgengrauen sind wir zurück in der Kommandozentrale. Wir schaffen das. Das wird ein Klack. Das funktioniert. Riley. Verhält sich so komisch. Warum verhält sie sich so komisch?
Was erwartest du bitte? Alle Inseln sind erloschen.
Freude wüsste, was zu tun ist.
Ganz
genau. Und bis sie zurück ist, tun wir einfach das, was Freude tun würde.
Super Idee. Wut, Angst, Ekel. Wie sollen wir es schaffen, fröhlich zu sein?
Herr Riley, gute Neuigkeiten. Ich habe hier ein Eishockey-Team gefunden, das auch in der Junior League spielt. Und halt dich fest, das Probetraining ist morgen nach der Schule. So ein Glück, stimmt's?
Eishockey?
Oh, was machen wir jetzt?
Leute, das, du bist jetzt mal Freude.
Wäre das nicht toll, wieder mal auf dem Eis zu stehen?
Oh ja, das klingt fantastisch.
Was war das denn? Das war so gar nicht Freude.
Vielleicht, weil ich nicht Freude bin.
Ach, was du nicht sagst.
Habt ihr das mitbekommen, Leute?
Klar haben wir das. Irgendwas stimmt nicht.
Sollen wir sie darauf ansprechen?
Auf den Zahn fühlen, aber unauffällig, damit sie es nicht merkt.
Und? Erzähl, wie war der erste Schultag?
Sie fühlt uns auf den Zahn.
Kein Wort mehr. Du bist jetzt mein Freude.
Was? Okay.
Er war, glaube ich, ganz okay. Keine Ahnung.
Oh, wirklich überzeugend. Das war jetzt total so wie Freude.
Genau, bis dahin gucken wir mal. Also die anderen Gefühle sind auf einmal völlig auf sich gestellt, wenn die Freude nicht mehr da ist und versuchen, die Freude nachzumachen. Aber irgendwie kommt nichts Gescheites dabei raus. Sie sind halt nicht Freude. Und wenn Freude nicht da ist, dann ist halt doch Ekel oder Wut oder die Angst, die dann irgendwie den Ausdruck von der Riley machen. Die Freude, wenn die Freude fehlt, dann ist schwer, die Freude zu befehlen. Die Freude muss schon von innen rauskommen. Der Paulus sagt im Prinzip in seinem Brief nichts anderes, als dass er sagt, gebt doch dieser Freude mal das Kommando in eurem Glauben. Überlasst den Glauben nicht den anderen Vieren. Denn ich glaube, in unserem Glauben gibt es das auch, da gibt es auch so verschiedene, wie Emotionen. Auch in unserem Glauben kann es passieren, dass mal die Angst am Pult steht. Dann kommt so ein Zweifel zum Beispiel. Und dann sagen wir in unserem Glauben ganz schnell, was ist eigentlich, wenn mein Glaube nicht stabil genug ist? Oder was, wenn Gott mich allein lässt? Bei manchen ist das dann fast so panisch wie hier die Angst in diesem Film. Wenn die Angst regiert im Glauben, dann wird er ganz schnell unsicher. Oder stellen wir uns mal vor, der Ekel im Glauben, wenn es den gibt, dann kommen vielleicht solche Sachen dabei raus. Oh Mann, wie ätzend ist das denn? Wie glaubt der denn? Der hält die Hände hoch während dem Liedersingen. Der tanzt zum Gebet. Furchtbar. Und diese furchtbar langweiligen Psalmen im Gottesdienst, voll ätzend. Sowas kommt dann vielleicht dabei raus, wenn der Ekel beim Glauben das Kommando übernimmt. Oder Wut. Wie kann man bloß so abfällig über Jesus reden? Das darf man nicht. Da muss ich dagegen protestieren, da muss ich mich wehren. Muss mich vielleicht an Jesus Seite stellen und ihn verteidigen. Wenn man sowas hört, dann ist vielleicht die Wut im Glauben gerade am Ruder. Oder der Kummer, den gibt es auch im Glauben. Gott, ich bin zu schwach. Zieh mich doch, sonst bleibt mein Glaube einfach hier liegen und verkümmert so vor sich hin. Ist ja ganz interessant, wenn man das mal so überlegt, was wir im Glauben eigentlich, von was wir uns in unserem Glauben bestimmen lassen. Wenn aber die Freude im Glauben das Kommando hat, dann wird sie immer was finden, warum es Freude möglich ist. Warum unser Glaube auch ein fröhlicher Glaube sein darf. Genau das, was der Paulus eben will. Er will die Freude wieder ins Boot holen. Er will sie wieder an den Schaltpult stellen. Er sagt den Philippern, stellt die Freude vorne hin und eben nicht die Wut und nicht die Angst und die Trauer und so weiter. Lasst die Freude ans Kontrollpult eures Glaubens, weil wenn die nämlich da steht, dann werden die anderen Gefühle nicht einfach übergangen, sondern die Freude, die nimmt sie dann in den Dienst. Wir gucken mal noch ein bisschen weiter. Es gibt eine Szene, wo es um den ersten Schultag geht und da hat die Freude dann das Kommando und sie gibt den anderen Gefühlen einfach Aufgaben.
Ich brauche eine Liste aller möglichen negativen Ereignisse am ersten Tag an einer neuen Schule.
Schon erledigt. Wie schreibt man nochmal Meteorit?
Ekel. Sorgt dafür, dass Riley heute heraussticht, sich aber auch einfügt.
Wenn ich fertig bin, sieht Riley so gut aus, dass die anderen beim Anblick ihre eigenen Outfits kotzen.
Wut. Lad die Tagträume ab. Ich habe ein paar mehr bestellt, falls der Unterricht ein bisschen öde wird.
Guter Plan für den Fall, dass diese neue Schule nur langweilige, unnütze Fächer hat. Was ziemlich wahrscheinlich ist.
Oh, guck mal. Ich habe eine super wichtige Aufgabe. Nur für dich.
Wirklich?
Komm mit.
Was machst du dort?
Fertig. Perfekt. Das ist der Kreis des Kummers. Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der ganze Kummer da drinnen bleibt.
Genau. Also, wenn die Freude das Kommando hat, dann lässt sie sich was einfallen, dann sprüht sie und dann übergeht sie auch die anderen nicht einfach so. Ist ja nicht so, dass die plötzlich völlig unnötig sind, sondern sie spannt sie ein. Sie gibt denen Aufgaben. Die Freude ist am Ruder. Ich finde, unseren Predigttext kann man genau auf diese Art und Weise auch lesen. Denn in unserem Predigttext tut Paulus im Prinzip genau das. Er gibt der Chefin Freude, das Kommando, und die gibt dann jeweils den anderen Gefühlen auch wie eine Art Aufforderung und dann immer noch ganz elegant auch noch eine Zusage mit. Man kann den Predigttext zum Beispiel jetzt mal so aufteilen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Also die Freude ist die Chefin. Und dann sagt sie zur Wut, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Also ihr dürft ruhig impulsiv sein, aber sagt doch diese Güte, sagt doch das, was euch antreibt. Und dann kommt noch dieses schöne, ich habe es in gelb markiert, diese schöne Zusage, der Herr ist nahe. Das ist der erste Teil von unserem Predigttext nach dem Aufruf zur Freude. Wie wenn die Freude an die Wut sagen würde, du darfst schon was sagen und laut werden, aber sag doch bitte, was dir die Güte ins Leben gelegt hat. Dann wendet sie sich an Kummer und an Angst. Sorgt euch um nichts, heißt sein Predigttext. Genau wie für die Angst gemacht. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und dann kommt wieder eine Zusage. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle von uns, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Also es ist nicht so, dass der Kummer und dass die Angst einfach gar keine Rolle spielen im Glauben, aber die Freude begrenzt sie. Sie sagt, sorgt euch um nichts, sondern wenn ihr Sorgen habt, dann nehmt sie ins Gebet, nehmt sie ins Flehen und sagt sie auch Gott. Die dürfen da sein, der Kummer und die Angst, so wie sie in unserem Glauben auch ihren Raum brauchen. Aber sie brauchen halt auch die richtige Adresse Gott. Und die Freude weist sie darauf hin, dass es diese Adresse gibt. Und dann kommt noch der dritte Teil, unser Predigttext geht weiter, der wendet sich an Ekel. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Und auch jetzt wieder eine Zusage hinterher, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also dürft euch schon engagieren, aber seid auf das bedacht, was ihr an mir seht, an die guten Beispiele. Das, was ihr gelernt und empfangen habt von mir. Nicht nur das, was ihr an den anderen schlecht findet. Finde ich ganz spannend, den Predigttext mal so zu lesen. Alle diese Aufforderungen, die Paulus beschreibt, sind Folge von dem, wenn die Freude im Glauben das Ruder übernimmt. Wenn sie eben nicht hinter dem Streit verloren geht, sondern wenn sie ganz vorne steht, am Pult. Freut euch. Liebe Gemeinde, ich glaube trotzdem, dass man Freude nicht befehlen kann und auch Paulus das nicht kann. Aber wir alle können der Freude in unserem Glauben das Kommando übertragen. Wir können sie mit unseren anderen Gefühlen, Kummer, Angst, Trauer, Sorge, auch Ekel umgehen lassen. Weil die Freude wird dann nämlich immer alles uns in jeder Situation daran erinnern, warum es auch noch Grund zur Freude gibt. Worauf unser Glaube eigentlich steht, dass unser Glaube eigentlich ein fröhlicher Glaube ist. Und sie wird uns letztlich darauf hinweisen, dass wir Jesus Christus haben. Denn solange sie uns darauf hinweist, wird die Freude nie ganz verloren gehen. Wenn die Freude am Werken ist, dann können wir auch fröhlich aufs Weihnachtsfest schauen. Wir gucken jetzt da auf diese kommenden Tage, wir schauen auf die Geburt Jesu. Und wenn sie beim Blick in die Krippe der Freude das Kommando geben, dann werden sie auf keinen Fall dabei stehen bleiben, dass sie denken, wie eklig, dass man Neugeborenes in eine Futterkrippe legt. Das wäre Ekel. Denn werden sie denn nur einen ängstlichen und schwachen Gott da liegen sehen, wie vielleicht Kummer oder Angst das machen würden. Und sie werden schon gar nicht wütend werden bei der Weihnachtsgeschichte. Nicht mal über den Herodes, der Jesus verfolgt, sondern letztlich wird beim Blick in die Krippe dann die Freude überwiegen. Und vielleicht ist es gerade jetzt an Weihnachten ganz gut, dass wir der Freude das Kommando geben. Wenn wir so auf Weihnachten blicken, dann können wir uns richtig freuen. Und zwar nicht erst wirklich an Weihnachten, das wäre ja wirklich, sonst wäre es ja nur eine Vorfreude. Und Vorfreude ist ja immer so eine Art vorweggenommene Freude, die aber noch nicht so richtig da ist, die erst so richtig zur Entfaltung kommt, wenn man das dann erlebt. Nein, man kann sich, wenn man sich auf Jesus freut, auch schon jetzt richtig freuen. Das ist keine vertagte Freude. Das ist eine Freude, die uns jetzt schon zeigt, was dein Jesus auf uns zukommt, was in unsere Gegenwart hineinwirken darf. Es ist ungefähr so, wie wenn sich jemand zu Weihnachten eine Eintrittskarte für unser Konzert mit der Outbreak Band schenken. gibt übrigens noch Karten, der Vorverkauf läuft, aber wenn man das verschenkt, dann werden Sie nicht nur an Weihnachten jemand erleben, der eine Vorfreude hat auf diesen 15. Januar und der dann hofft, dass dieser 15. Januar bald kommt, sondern er wird sich auch schon am Weihnachtstag selber freuen über die Tickets, über die Karten, weil er weiß, dass er dabei sein wird, dass er dazugehören darf. Und vielleicht hört er auch schon vorher mal freudig ein paar Lieder an oder so. Es ist nicht nur Vorfreude, wenn wir im Glauben mit Freude in die Krippe gucken. Wenn wir der Freude im Glauben Raum geben, dann ist es Freude in unserer Gegenwart. Und wenn wir jetzt mal so ein Bild angucken, wie die Freude und die anderen alle in diese Krippe gucken, dann dürfen wir uns davon bestimmen lassen. Vielleicht nehmen wir das mit als Adventstipp von diesem vierten Adventssonntag. Auch bei allem, was da sonst in unserem Leben rumort. Und auch wenn da Wut gerade sich vielleicht nach vorne drängt oder Ekel oder was anderes. Man kann Freude nicht befehlen, aber man kann die Freude ans Ruder lassen. Ich möchte Ihnen am Schluss von zwei Personen erzählen, die haben das erlebt. Die haben die Freude ans Ruder gelassen und zwar schon ihr ganzes Leben, obwohl sie eine lange Vorfreude erlebt haben. Zwei Personen der Bibel, die Jesus begegnet sind und bei denen man merkt, dass er ihnen nicht nur Vorfreude gebracht hat, weil sie wussten, dass er irgendwann die Welt verändern wird oder die Welt retten wird, sondern er hat ihnen die Freude jetzt schon ins Leben gebracht, ins Leben gesprochen. Er hat ihnen die Freude in die Gegenwart gebracht. Die zwei Menschen haben wirklich der Freude das Kommando in ihrem Glauben gegeben. Und jetzt hören wir diese Geschichte und achten dabei vielleicht besonders mal beim Zuhören darauf, wie hier die Freude den Glauben von den beiden bestimmen darf.
Genau, die Geschichte steht in Lukas 2, Verse 22 bis 38 und ich lese aus der Basisbibel. Die Zeit der Reinigung von Mutter und Kind war vorbei, so wie sie im Gesetz des Mose festgelegt ist. Da gingen Maria und Josef mit Jesus hinauf nach Jerusalem, um das Kind zu dem Herrn zu bringen. So schreibt es das Gesetz des Herrn vor. Jedes erstgeborene männliche Kind gehört dem Herrn. Zugleich brachten sie das Reinigungsopfer dar, wie es im Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Simeon und Hanna erkennen in Jesus den Retter. Sieh doch, damals lebte in Jerusalem ein Mann, der Simeon hieß. Er hielt Gottes Gebote und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Retter, den Gott seinem Volk Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Und durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen, du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen. Gerade brachten auch die Eltern das Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschriften erfüllen, die im Gesetz für das Kind vorgesehen sind. Simeon nahm das Kind auf den Arm. Er lobte Gott und sagte, Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Völker sollen sehen, ein Licht, das für die Heiden leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Der Vater und die Mutter von Jesus staunten über das, was Simeon über das Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zur Mutter Maria, sieh doch, dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem viele sich widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob dir ein Schwert durch die Seele fährt. Es war auch eine Prophetin im Tempel, sie hieß Hanna, und sie war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach ihrer Hochzeit war sie 7 Jahre mit ihrem Mann verheiratet. Seitdem war sie Witwe und nun 84 Jahre alt. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Jetzt kam sie dazu und lobte Gott. Dann erzählte sie allen von dem Kind, die auf die Rettung Jerusalems warteten.